Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Mal ganz ehrlich, die ersten Fältchen, sie machen sich bei den meisten von Ihnen und auch bei uns hier in der Redaktion ja durchaus dann irgendwann bemerkbar. Und was man dagegen tun kann, gegen diese Fältchen, was Anti-Aging-Produkte taugen, was Beauty-Produkte taugen, darüber reden wir heute bei den Experten. Und wir laden Sie sehr, sehr herzlich ein, uns anzurufen, sich bei uns zu melden mit Ihrem persönlichen Beauty-Geheimnis. Gibt es da was, was wirklich hilft für eine bessere, für eine straffere Haut, für ein schöneres Aussehen? Was man so von außen auftragen kann, rufen Sie uns an 30 32 88 8100 oder schreiben Sie uns sehr, sehr gerne über einen Chat über rbb888.de. Und heute bei uns ist Dr. Yael Adler, sie ist Hautärztin und Bestseller-Autorin. Guten Morgen, Yael.
Hallo, guten Morgen, Hendrik.
Yael, vielleicht am Anfang mal ganz allgemein gefragt, lässt sich so ein Älterwerden der Haut überhaupt aufhalten? Also lassen sich Falten wegcremen oder können wir an dieser Stelle die Sendung schon beenden, weil das eh alles Quatsch ist?
Ja, komm, lass uns was trinken gehen. Also es ist tatsächlich so, dass wir alle ganz natürlich altern vom ersten Tag, an dem wir geboren sind, bis zum Schluss. Aber es gibt natürlich Präventionsmethoden. Also man kann es ein bisschen verlangsamen, das Altern, und so ein paar Altersbeschleuniger, die wirklich massiv zum Beispiel zu Hautflecken, zu starken Falten, zum starken Ausleiern führen der Haut. Das kann man schon unterbinden. Aber die Haut hängt an dem ganzen Körper. Es ist also immer ein ganzheitlicher Ansatz. Also wer was Gutes für sich und seinen Körper tut, der pflegt auch gleichzeitig die Haut.
Die Haut hängt am ganzen Körper. Gleich in den ersten Minuten schon was gelernt von Dr. Yael Adler. Heute bei uns in der Sendung Hautärztin und Bestseller-Autorin. Wir reden übers Altern und darüber, was man gegen diesen Alterungsprozess der Haut eigentlich tun kann. Yael, bevor wir da mal so wirklich ins Detail gehen und uns verschiedene Produkte angucken und schauen, was wirklich hilft, würde ich gerne einmal mir erklären lassen, wie passiert das eigentlich, dass Haut mit der Zeit faltiger wird? Was sind da die Prozesse im Körper?
Also es sind ganz, ganz viele Prozesse und alle hat man auch noch gar nicht verstanden. Aber man weiß, dass zum Beispiel in der Haut unser Stützgewebe abgebaut wird. Das nennt sich Kollagen. Das ist eigentlich sowas, so stabile Eiweißstruktur, und die verabschiedet sich. Also das heißt, da hängt es schon mal so ein bisschen. Und dann die elastischen Fasern gehen verloren. Das wird übrigens durch Sonnenlicht massiv beschleunigt. Da geht die Sprungkraft weg. Das kann man selber auch sehr gut nachvollziehen, wenn man schon etwas älter ist. Und man stellt sich vor den Spiegel, zieht sein Unterlid mal runter und wartet, wie lange braucht es denn, bis es wieder am Auge anliegt. Und je älter und unelastischer wir werden, desto länger braucht es eben. Und dann geht auch Hyaluronsäure verloren. Das ist ein körpereigener Feuchthaltefaktor. 1 Gramm sozusagen von dem Material bindet theoretisch 6 Liter Wasser. Und wenn das am Anfang des Lebens 100% da ist, dann im Verlaufe der Jahrzehnte auf 20% runter sich reduziert, dann ist auch klar, warum wir so saftlos werden.
Das klingt jetzt für mich schon so, als wenn man theoretisch von außen was hinzufügen könnte, um all das zu stoppen und aufzuhalten. Als wenn das nicht einfach nur so ein Werbesprech ist der Kosmetikindustrie.
Doch.
Es
ist so, dass wir unter der Haut ja auch weitere Schichten haben, Bindegewebe und Fett und Muskulatur und Knochen, und alle diese Strukturen altern ja auch mit. Das heißt, es fehlt auch die Unterlage, die das sozusagen aufspannt, die Haut. Und dann muss man wissen, die Haut, ich liebe sie ja als Hautärztin, ist ja ein ganz starkes Schutzorgan. Das hat also eine starke Barriere. Und diese Barriere soll uns schützen vor dem Eindringen von Allergenen, Chemikalien, bösen Erregern und auch verhindern, dass wir zu viel Feuchtigkeit verlieren. Und diese starke Barriere schützt uns auch wesentlich vor dem Eindringen von Anti-Aging-Substanzen, die in Cremes aufgecremt werden, weshalb man sich fast alles sparen kann.
Sie können uns sehr gerne schreiben mit Ihren Beauty-Tipps, aber natürlich auch mit Ihren Fragen. Und Yael Babsi hat das gemacht und schreibt uns: Ich habe schon lange geahnt, aber die aktuellsten Fotos von Silvester haben es nun leider eindeutig bewiesen. Ich bekomme Falten. Ich bin ernsthaft schockiert und betroffen, denn bisher beschränkt sich die Faltenbildung auf Fältchen an den Augen, aber es wird ja nicht besser werden. Ich würde gern dagegen vorgehen, aber ich bin etwas überfordert. War gestern im Drogeriemarkt, habe mich dort mal umgesehen und es gibt zig Serien für reife Haut, Anti-Aging und so weiter. Hilfe, schreit Babsi, und die Frage an Sie, Yael, was soll ich tun?
Also Babsi, sie ist nicht allein. Dieser Prozess befällt jeden, der so weit kommt. Also erstmal, vielleicht dürfen wir dankbar sein, dass wir durchs Leben kommen mit einem Körper, der uns trägt. Ein bisschen Demut ist immer gut, denn Falten ist ja eigentlich, zeigt ja, wir haben gelebt, wir haben gelacht und tun das hoffentlich noch lange weiter. Und es ist auch per se nichts Hässliches. Aber es erinnert uns daran, dass wir alle vergänglich sind, dass wir altern, dass wir eines Tages sterben. Und deswegen haben wir so Probleme mit diesen Alterserscheinungen. Und jeder kann das ja dann auch sehen und dann fühlt man sich womöglich stigmatisiert. Die Sache ist die, wenn man schon Falten sieht, ist natürlich schon einiges im Körper an Vorgängen geschehen. Also das heißt, es ist Kollagen abgebaut, es ist Hyaluronsäure weg oder weniger, es sind elastische Fasern weniger und dann sieht man Falten. Und jetzt zu glauben, mit einer Beautycreme da noch was ausrichten zu können, das ist leider ein Fehlglaube, der dient der Kosmetikindustrie. Aber tatsächlich, die Falten werden davon nicht verändert. Warum? Die Haut hat mehrere Schichten. Die oberste Schicht heißt Epidermis und auf der obendrauf ist noch eine robuste Hornschicht mit Fetten und Eiweißen. Unter der Epidermis kommt eine Basalmembran, eine Trennschicht. Und dann kommt erst die Lederhaut. Und die Lederhaut ist das, wo wir eigentlich die Anti-Aging-Substanzen gerne hin hätten. Aber ein Kosmetikartikel darf und kann in diese Schicht nicht eindringen. Das heißt, alles, was wir an Cremes oben auf die Haut auftragen, arbeitet in der toten Hornschicht oben auf der Epidermis drauf. Was kann man also machen mit einer Creme? Eine Creme kann die Hautbarriere stärken, immer dann, wenn man zum Beispiel zu trockener Haut neigt. Und es kann auch verhindern, dass irgendwelche Irritantien und Allergene eindringen. Und es kann diese Schicht aufsaften. Das heißt, man könnte es schaffen, wenn zum Beispiel Hyaluronsäurepartikelchen drin sind, dass man für so ein paar Stunden ein bisschen glatter aussieht. Aber am nächsten Tag, wenn die Nacht vorbei ist, ist man dann auf jeden Fall wieder runtergerunzelt.
Sandro hat uns geschrieben über rbb888.de, über einen Chat. Und wir erweitern unser Spektrum jetzt mal so ein bisschen von den Anti-Aging-Produkten hin zu allgemeinen Beauty-Produkten. Denn Sandro schreibt, ich benutze gerne eine simple Heilerde-Maske, um Pickel zu minimieren. Die Studienlage zur Heilerde bescheinigt ihr sogar eine verbessernde Wirkung bei Pickeln und Mitessern. Und jetzt schreibt er, ich glaube, das ist so ein bisschen polemisch, kokett gemeint, kann man diese Studienlage wegdiskutieren? Also mit anderen Worten, Heilerde taugt was?
Also im Hinblick auf unser Thema davor, Anti-Aging bringt Heilerde nichts, weil sie oben auf der Haut drauf bleibt. Ich habe das vorhin erklärt. Ja? Also viele Stoffe, denen man sagt, dass sie Anti-Aging seien, die dringen nicht dahin, wo wir sie bräuchten, um Anti-Aging zu wirken. Das vorneweg. Aber Heilerde an sich als Produkt, als Naturheilmittel, ist durchaus eine schöne, interessante Substanz, die ich auch hier und da empfehle. Studienlage ein bisschen korrigieren, wie bei vielen naturheilkundlichen Mitteln gibt es keine gute Studienlage, was aber nicht schlimm ist, denn Volksmedizin ist ja auch berechtigt und da gibt es Erfahrungen seit Jahrhunderten. Aber wenn man zu den Publikationen geht, und da gibt es Publikationen zum Thema Heilerde, steht immer, weitere Forschung ist erwünscht, ja, rund um die gesundheitlichen Effekte. Zur Heilerde. Die Heilerde, das ist ja ein Naturprodukt, das ist krümelig, das ist wie so eine Art Puder. Das benutzen Leute sehr gerne bei fettiger Haut und bei Mitessern. Das kann man erstens benutzen wie so eine Art Peeling. Ne? Diese Maske, die legt man sich angefeuchtet auf die Haut, dann rubbelt man sie runter und dann gehen überschüssige Hornschüppchen weg. Und es werden auch übermäßige Mengen an Talg gebunden, weil das so ein bisschen ist wie Aktivkohle. Ne? Das hat ja quasi durch diese vielen kleinen Krümelchen eine Riesenoberfläche. Und in der Heilerde sind auch viele Mineralien drin, die können helfen, etwas antientzündlich zu wirken. Aber an einer Stelle muss ich hier ein bisschen einschränken. Jemand, der eine gesunde Haut hat, braucht kein Peeling. Wir möchten unsere Hornschicht, die wir oben drauf haben, behalten, denn die schützt uns auch. Und das ist auch ein weiterer Irrglaube, dass man glaubt, man muss immer alles wegmachen, was die Haut zum Schutz für uns produziert. Also weder möchten wir unsere ganzen Hautfette loswerden, noch möchten wir unsere Hornschüppchen loswerden. Wir wollen auch unseren Säureschutzmantel behalten und unser Türstehermikrobiom, also die Bakterien, die oben auf der Haut drauflegen, leben, die sind nicht bäh, sondern die helfen uns, böse Erreger zu vertreiben und das Immunsystem zu trainieren. Also Heilerde gut, aber eben nur, wie der Fragende das auch gerade erwähnte, wenn man das angenehm findet und seine fettige Haut und die Pickel etwas reduzieren will. Aber es gibt noch viel, viel mehr zum Thema Pickel und Mitesser zu sagen.
Das machen wir noch im Laufe dieser Sendung. Viel mehr zu Pickeln und Mitessern sagen, beziehungsweise zu den Sachen, die man dagegen tun kann. Dr. Yael Adler, Hautärztin und Bestsellerautorin, heute unsere Expertin. Und ja, El, wir machen mal weiter bei einer Frage von Tanja, wo ein Begriff drin steht, der vorhin schon mal fiel. Und zwar schreibt Tanja, seit einiger Zeit benutze ich Gesichtscreme mit Hyaluron, spreche ich es richtig aus?
Ja.
Das soll angeblich die Haut jünger machen. Seit der Anwendung bemerke ich aber immer mehr Pickel in meinem Gesicht. Kann das eine Auswirkung des Hyaluronstoffes sein? Hyaluron, der Begriff ist ja am Anfang der Sendung schon mal gefallen. Was ist davon zu halten?
Hyaluronsäure ist ein körpereigener, natürlicher Feuchthaltefaktor. Und den haben wir am Anfang des Lebens sehr viel im Gewebe und der reduziert sich über die Jahre und Jahrzehnte stark und verliert deswegen natürlich auch die Fähigkeit, Wasser im Gewebe zu binden, weshalb man nicht so saftig mehr aussieht. Und dann sagt natürlich jetzt die Industrie, ja klar, dann geben wir doch mal Hyaluronsäure in die Creme rein, schreiben das auf die Packung rauf und dann kaufen das die Leute und dann gehen die Falten weg. Aber leider ist das nicht ganz so einfach. Hyaluronsäure-Moleküle sind sehr groß. Und selbst die niedermolekularen, auch das wird beworben, also kleingehackte Stücke quasi, sind immer noch zu groß, um die feste Hautbarriere zu überwinden und dahin zu gelangen, wo wir sie bräuchten, in die zweite Schicht der Haut, in der Lederhaut, da, wo sie verloren geht. Aber Hyaluronsäure in einer Creme macht, dass die oberste tote Hornschicht auf der Epidermis obendrauf, dass die für ein paar Stunden mit Feuchtigkeit stärker versorgt wird. Und das kann dazu führen, dass man einen Hauch glatter aussieht, aber eben, ich sagte es vorhin, dann nach einigen Stunden wieder wegknittert, weil es eben nicht nachhaltig ist. Deswegen spritzen ja auch einige Ärzte das Produkt in verschiedenen Konsistenzen in die Haut, weil da kann es dann eben länger wirken. Darüber können wir auch nochmal reden, ob man das soll oder nicht und wie das aussieht. Aber auf jeden Fall, das ist der Grund. Und Hyaluronsäure in einer Creme kann selbstverständlich Pickel machen. Und zwar, weil die Creme ja vielleicht gar nicht zur Haut passt, weil sie die Poren verstopft, weil vielleicht Konservierungsmittel drin sind, Emulgatoren, Farbstoffe, Duftstoffe. Und ein zu viel an Pflege macht ganz viele Hautprobleme. Pickel, Reizungen, Rötungen, Kontaktallergien, periorale Dermatitis, Diodessenkrankheit, also zuquellende Poren. Und deswegen ist Pflege ganz oft kontraproduktiv. 20% meiner Patienten in der Praxis beobachte ich, haben selbst gemachte Hauterkrankungen durch die falsche oder zu viel Pflege.
Das heißt, Sie würden Tanja raten, weg mit dem Produkt?
Also ich kann Ihnen nur sagen, ich benutze keine Hyaluronsäurecreme. Ich nehme nur Wasser und Handtuch, aber ich nehme Sonnenschutz von außen. Und ich creme die Haut immer nur dann ein, wenn sie mal trocken ist und spannt. Und da ich Ernährungsmedizinerin bin, kann ich eher Tipps geben, wie man die Haut von innen fit hält. Also von außen schafft man viel weniger als von innen.
Die Experten auf RBB 888 beschäftigen sich heute mit der Frage, was Anti-Aging und Beauty-Produkte eigentlich taugen, um für eine schönere, bessere Haut zu sorgen und möglicherweise das Altern zu verlangsamen. Kann das wirklich gehen? Wir klären da diverse Fragen noch bis 13 Uhr mit Dr. Yael Adler. Sie ist Hautärztin und sie ist Bestseller-Autorin und wir klären natürlich auch Ihre Fragen, die Sie haben. Sie können uns anrufen unter der 30 32 88 8100 und Angela aus Wilmersdorf hat das gemacht.
Ich möchte gerne wissen, ob diese viel gehypten Trinkampullen etwas bringen mit Hyaluron und Kollagen. Das ist ja nur seit einer Weile ein Thema. Ich habe Freundinnen, die es probiert haben, die sagen, ach, 4 Wochen hat nichts gebracht. Manche haben gesagt, länger brachte auch nichts. Also das würde mich gerne mal interessieren.
Ja, Sie haben ja vorhin schon gesagt, also dass Hyaluron auf die Haut aufzubringen, bringt nur, wenn dann überhaupt kurzzeitig was und kann natürlich auch zu Irritationen führen. Jetzt gibt es diese Trinkampullen, wo alle möglichen Stoffe drin sind, sagt Angela. Bringt das was?
Also das Altern und die Reparatur, das sind immer mehrere Faktoren, die man da im Blick hat. Es ist also nicht so, dass man eine Substanz dem Körper aufcremt oder das einnimmt und dann sind alle Alterserscheinungen gelöst. Und das ist halt immer das, warum man auch nichts sieht. Ne? Also ich kenne niemanden, der eine Anti-Falten-Creme benutzt, der jetzt keine Falten mehr hätte. Und es ist genauso, wenn man jetzt Kollagenampullen trinkt, da gibt es sogar Daten, die zeigen, dass es eine bessere Befeuchtung der Haut bringt und auch ein Zurückgehen von ganz kleinen Knittern, also macht schon ein bisschen fester. Aber da das eben nur ein einzelner Faktor von ganz vielen ist, merken die Anwenderinnen oder Anwender das nicht. Tatsache ist aber, dass man die Haut von innen ernährt. Das heißt, man liefert über die Ernährung und über die Blutbahn Baustoffe, damit die Haut überhaupt was hat, um sich aufzubauen. Und eben auch Mikronährstoffe, sprich Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Omega, Dreifettsäuren oder so, ja, und auch Pflanzenfarbstoffe, die den Stoffwechsel der Haut ausmachen. Und wenn man davon zu wenig hat, dann altert die Haut langsam und unmerklich und auch schneller. Wenn Schäden schon da sind, ist es sowieso immer schwierig, die durch Cremen, durch Manipulationen, durch Ernährung zu verbessern. Aber zum Thema Eiweiß nochmal zurück. Kollagen, also wir wissen, dass in der Steinzeit die Menschen rund 250 Gramm Protein wahrscheinlich am Tag verdrückt haben. Also das haben Anthropologen publiziert, sowas. Und heutige Standardempfehlungen sind nur 45 bis 80 Gramm Eiweiß am Tag. Und wir wissen einfach, dass wir Eiweiß brauchen, dass man im Alter auch Eiweiß verliert. Ne? Man verliert ja auch Muskulatur. Das heißt, es kann absolut sinnvoll sein, mal seinen Eiweißhaushalt im Blick zu haben und da ein bisschen drauf zu achten, dass man über die Ernährung mehr Eiweiß isst. Und das muss eben nicht immer nur tierisches Eiweiß sein. Es gibt auch tolle Eiweißquellen im pflanzlichen Bereich, ne? Sojaprodukte, Nüsse, Kerne, Haferflocken, Reislinsen, Kichererbsen, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, also auch Brokkoli. Also gibt da eine ganze Menge. Und das Wichtige ist, dass die Zusammensetzung dieser Eiweiße möglichst optimal ist, dass der Körper daraus auch was stricken kann. Aber man kann eben nicht eine Trinkampulle einnehmen und dann sagen, jetzt geh in meine Augenfalten, damit die glatt werden. Das klappt nicht, denn der Körper zerhäckselt dieses Trinkeiweiß im Darm und nimmt dann kleine Eiweißbruchstücke und Aminosäuren auf. Und überall da, wo die dann quasi nötig sind im Körper, schickt der Körper die hin.
Aber kurzum, solche Trinkampullen können mittelfristig helfen, ein bisschen besseres Hautgefühl zu machen, die Haut auch ein bisschen besser erscheinen zu lassen. Aber man findet all das, was da drin ist, auch in anderen Lebensmitteln.
Genau, zum Beispiel in lang gekochter Knochenbrühe, da wäre das auch drin, richtig.
Ja, hat man die Wahl, entweder eine Ampulle oder lang gekochte Knochenbrühe, Oldschool oder Newschool, vielen Dank.
Genau.
Ja, El, wir bleiben beim Hyaluron. Das war mir ja vor dieser Sendung gar nicht so klar, dass das so ein Monsterbegriff ist in der ganzen Anti-Aging-Industrie. Wir haben schon darüber gesprochen, was das in Cremes bringt. Vorhin ging es um Ampullen. Und Hanna schreibt uns jetzt, es gibt Hyaluron 500 Kapseln, die man einnimmt. Jetzt fragt sie, also logischerweise, wenn eine Creme nicht viel bringt, wie ist es dann mit den Kapseln?
Also der Ansatz ist klug, dass man sagt, ja, wenn die Haut alles draußen hält, dann versuche ich es von innen. Und deswegen ist es sehr relevant, eine gesunde Ernährung zu sich zu nehmen. Und Hyaluronsäure als extra Nahrungsergänzungsmittel hat es noch nicht so ganz in die Top 10 der Anti-Aging-Maßnahmen geschafft. Aber auch die Orthopäden geben das ja gerne mal. Also es ist wiederum so, man nimmt es zu sich. Man könnte es ja auch in Form von, was weiß ich, Hühnerknorpel essen. Aber man nimmt also diese Ampullen oder Kapseln zu sich. Dann werden die im Darm zersetzt durch die Darmflora und dann werden da Bruchstücke davon aufgenommen und die verteilen sich im ganzen Körper und überall da, wo der Körper die verwursteln kann, werden die dann hingebracht und nutzen auch was. Aber auch das ist eben nicht der einzige Wow-Effekt, sondern höchstens ein Aspekt. Und ich fände es eher besser, wenn man sich nicht auf einzelne Substanzen fixiert, sondern wenn man es wirklich krass angehen will und sagt, okay, ich will jetzt meine Ernährung so anpassen, dass ich darüber Anti-Aging mache, dann muss man sich mal gönnen, so eine Blutuntersuchung vielleicht, ne, wo man schaut, was fehlt mir eigentlich in meinem Stoffwechsel, obwohl ich mich gesund ernähre, welche Vitamine, Spurenelemente, Omega-3-Fettsäuren, damit sozusagen alle Zahnräder, die meinen Körper gesund halten, auch da sind und schön silberpoliert sind und miteinander greifen können. Wir stellen uns vor, wenn man alles hat, weil man sich gesund ernährt hat, aber vielleicht dann doch irgendwie Zink fehlt oder die Omega-3-Fettsäuren fehlt, dass der Stoffwechsel an der Stelle quasi immer hängen bleibt. Und dann die Vollendung des Anti-Aging-Programms nicht gelingt. Das wäre also etwas, eine ganz gute Investition. Sowas ist natürlich keine Kassenleistung. Das geht ja hier um quasi Prävention und so eine Art Körper-Wellness. Aber da weiß man wenigstens, ob man bedürftig ist, ob einem was fehlt. Und wenn ich bei meinen Patienten sowas nachschaue, dann sehe ich oft, dass Vitamin D fehlt, dass Zink fehlt, dass Selen fehlt, dass Omega-3-Fettsäuren fehlen. Manchmal ist es auch Biotin. Ne? Und dann kann man ganz gezielt gucken, wie kann ich meine Ernährung anpassen. Oder nehme ich auch mal Nahrungsergänzungsmittel?
Marlies hat uns angerufen und berichtet von der Corona-Erkrankung ihrer Tochter und was das mit der Haut zu tun hat.
Meine Tochter hatte im November, war sie an Corona erkrankt und hat jetzt derart unreines Hautbild, sehr viele Pickel und gar ganz starken Haarausfall. Jetzt hätte ich gern von der Expertin gewusst, was man da am besten tun könnte.
Ja, El, Frage von mir zunächst mal. Kann es einen Kausalzusammenhang gegen Corona geben, Corona-Erkrankung und danach deutlich schlechteres Hautbild?
Ja, absolut. Das sehe ich auch öfter bei Patienten, wobei das nichts von Dauer ist. Gott sei Dank, das kriegen wir immer wieder hin. Erstmal zum Haarausfall ist es ganz typisch, dass die Haarwurzeln sehr empfindlich reagieren auf alle möglichen fiebrigen Infekte, Stress, Operationen und Corona, wenn das heftig ist, kann tatsächlich dann eben zeitversetzt 2 bis 4 Monate später zum Haarausfall führen. Das kommt in der Regel aber alles wieder. Trotzdem sind wir natürlich immer nervös, wenn das Haarkleid spärlich wird, sodass man gerne nachhelfen kann. Und das macht man von außen sehr gut mit dem Wirkstoff Minoxidil. Das ist eigentlich ein Blutdrucksenker, der aber sehr risikoarm ist und den man in der Apotheke bekommt. Und damit einmal täglich die Kopfhaut quasi einreibt oder zweimal täglich, je nach Geschlecht. Und nach ein paar Monaten stimuliert das wahnsinnig stark die Haare. Und dann, wenn man das bis zu einem Jahr durchzieht, hat man in der Regel wieder alles. Aber es geht meist auch von alleine, wenn es nach einem Infekt war. Und dann, ich hatte vorhin in der Frage auch schon geantwortet, viele Spurenelemente brauchen wir, Mikronährstoffe, Vitamine, die verloren gehen, die durch einen Infekt natürlich verzehrt worden sind, unter Umständen die auch auffüllen. Das heißt, es gibt viele Produkte, die den Haaren gut tun, die man von innen nehmen kann, auch frei verkäuflich, einfach mal als Nahrungsergänzungsmittel. Ein paar Stichworte zum Beispiel Zink, Vitamin D, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Biotin. Bei Frauen ganz oft auch Eisenspiegel mal im Blut checken lassen, die B-Vitamine vielleicht mal checken lassen. Die Schilddrüse muss auch ganz gut funktionieren, damit die Haare und die Haut gesund sind. Die Haut, wenn die nach so einem Infekt aus dem Lot ist, da gibt es noch weitere gute Erklärungen, warum das sein kann. Also nicht nur, dass einem jetzt irgendwas mangelt, dass man antientzündliche Mikronährstoffe verbraucht hat, sondern auch die Darmflora. Ich würde ganz gerne noch was zur Darmflora sagen, weil das für jeden mit Haut relevant ist. Ja. Habe ich dazu noch einen Moment Zeit?
Ja, sehr gerne, denn Haut haben wir ja alle.
Gut, also es ist so, dass wir wissen, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Darm und Haut. Und ich empfehle immer meinen Patienten mal auf lösliche Ballaststoffe in der Ernährung zu achten. Man kann sogar heutzutage auch gucken, wie sieht denn meine Darmflora aus und ist die denn kaputt gegangen oder verschoben durch die vielen Medikamente oder durch einen Virusinfekt wie Corona. Das kann man mit einer molekulargenetischen Stuhlanalyse sogar untersuchen. Aber wenn man das sich nicht leisten möchte, das kostet irgendwie um die 200 €, kann man eben selber einfach mal ballaststoffreich essen. Und da gibt es die löslichen Ballaststoffe. Die sind quasi wie eine Art Düngemittel für die lieben Bakterien im Darm, die einen Effekt auf die Haut haben, die also Vitamine bauen für die Haut, die antientzündlich wirken, die Immunsystem machen und auch die Haut persönlich versorgen. Also beim Stuhlgang krabbeln die quasi dahin, wo sie auch gebraucht werden, nämlich auf Haut und Schleimhäute. Also es ist wie so eine Art Pool von Türsteherbakterien, die uns gesund halten. Lebensmittel, die da super sind, ist Topinambur, Zikorienwurzel, Knoblauch, Zwiebel, Lauch, Artischocke, Spargel, Schwarzwurzel, die bitteren Salate, Chicorée, Radicchio, Endivie. Aber auch super ist rote Beete, Papaya, grünliche Banane, Kartoffeln, die schon mal erkaltet sind. Überall da bilden sich lösliche Ballaststoffe oder sind enthalten oder auch Akazienfasern. Kann man sich mal so kaufen. Und der zweite wichtige Aspekt für den Darm ist, dass man nicht nur lösliche Ballaststoffe zu sich nimmt, sondern auch echtes, lebendiges Essen, so wie damals, wo nicht alles pasteurisiert war, wo nicht überall Pestizide waren, wo nicht alles totgekocht oder im Kühlhaus gelagert war. Also unpasteurisiertes Sauerkraut oder das koreanische Kimchi, fermentierte Nahrungsmittel. Auch super ist, wenn es ein original griechischer Joghurt ist mit lebendigen Kulturen oder einfach der Salat aus dem Garten, weil da sind auch echte liebe Bakterien drauf und eben nicht alles weg und unnatürlich geworden. Und ein super Tipp ist auch, das kann man sich auch kaufen, kann man im Internet bestellen,
ja,
effektive Mikroorganismen. Das ist ein Fermentationsgetränk, das die Menschen auf Okinawa gerne trinken. Die leben ja so lange. Und da sind 33 Bakterien und Hefen drin. Und das wird auch in Deutschland jetzt hergestellt. Da wird Melasse fermentiert, also auch ein natürlicher Prozess. Und die Produktion, also die Stoffwechselprodukte der Bakterien und die Bakterien und Hefen persönlich stärken wahnsinnig das Immunsystem und den Darm. Und das sind so natürliche Tipps, die man tun kann. Und das tut quasi an allen Ecken und Enden dem Körper gut und auch der Haut.
Ich glaube, all die Produkte bzw. Inhaltsstoffe konnten wir jetzt nicht so schnell merken. Aber ich halte fest, wer gesunde Haut haben möchte, der achte doch auch auf die Darmgesundheit. Denn das steht in engem Zusammenhang miteinander. Wir kommen jetzt zu einer Sache mit unserer Hörerin Petra, bei der ich mich immer schon gefragt habe, wenn man zum Beispiel mal in Spanien ist, in bestimmten Urlaubsgebieten, dann gibt es da ganze Outlets und Fabriken und irgendwie, also da kann man das überall kaufen. Das soll gegen alles Mögliche helfen. Es gibt das in verschiedensten Darreichungsformen und ich habe mich auch immer schon gefragt, was bringt das eigentlich? So wie Petra aus Zehlendorf.
Ich würde gerne wissen, was sie von Aloe Vera Gel hält, wenn man das so täglich benutzt, also morgens und abends als Pflege.
Also Petra sagt Aloe Vera Gel, das gibt es natürlich auch noch in ganz vielen anderen Aggregatzuständen. Was halten Sie davon, Jael?
Also erstmal Aloe Vera an sich ist eine interessante naturheilkundliche Therapie in Anführungsstrichelchen. Man muss bei Pflanzeninhaltsstoffen immer ein bisschen vorsichtig sein, weil tatsächlich auch schwerwiegende Kontaktallergien entstehen können, gerade wenn die Haut irgendwie wund ist, obwohl man es explizit gerne bei der Wundheilung einsetzt. Also es kann halt schief gehen, aber es kann halt auch gut gehen. Und da weiß man von Aloe Vera Inhaltsstoffen, da sind so Gerbstoffe drin und sekundäre Pflanzenstoffe, die nennt man Flavonoide. Und man weiß, dass sekundäre Pflanzenstoffe nicht nur die Pflanze, sondern auch den Menschen schützen. Und man weiß von Aloe Vera, dass es gegen Viren, gegen Bakterien, gegen Pilze, die wir nicht haben wollen, auf der Haut wirken kann. Und dass es auch bei der Wundheilung hilft, also indem quasi Wachstumsfaktoren freigesetzt werden und das Gewebe sich besser verschließen kann. Mhm. Also es hat eine ganze Menge positiver Effekte. Nicht empfehlen würde ich es auf jeden Fall zum Einnehmen. Da gibt es auch Warnungen, weil diese Stoffgemische doch auch wirklich für den Darm toxisch sein können. Also da ist man sehr, sehr zurückhaltend, das bitte nicht. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Ich kann jetzt trotzdem nicht sagen, ja, ja, super, nehmen Sie jetzt jeden Tag Aloe Vera, weil jetzt
ich hatte das befürchtet, schade.
Ja, weil ich ja finde, dass man die Haut nicht jeden Tag pflegen muss. Also eine gesunde Haut im Gleichgewicht pflegt sich selbst. Sie kann selber Fette produzieren, sie hat einen eigenen Säureschutzmantel, ein eigenes Türsteher-Mikrobiom und sie hat auch diese Hornschüppchen, die uns schützen. Eine gesunde Haut, die würde es gut finden, wenn man morgens und abends nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigt und nur dann eincremt, wenn die Haut trocken ist und spannt. Und wenn man aufhört, die immer zu auszutrocknen mit alkoholischen Tinkturen, Micellenwässerchen, Seifen und Schäumen, dann hat man nach 4 Wochen endlich mal seine eigene Fettproduktion und merkt, man braucht gar nicht so viel Cremen und Pflegen. Und deswegen finde ich es Aloe Vera eigentlich auch unnötig. Und wenn doch da eine Hauterkrankung besteht, dann würde ich sagen, lieber erstmal zum Hautarzt und gucken, woran liegt's und dann sehr gezielt behandeln.
Was ist denn eigentlich mit dem psychosomatischen Effekt bei sowas? Ich nehme Aloe Vera, es schadet nicht groß und ich habe aber das Gefühl, Mann, was tue ich für mich? Und dann erglänze ich auch so.
Genau, also jemand, der gar keine Hautprobleme hat und mit seiner Pflege happy ist, den werde ich natürlich jetzt nicht mit meinen Aussagen irgendwie stimulieren oder abholen. Ich rede natürlich auch für die vielen Patienten und für die Leute mit Hautproblemen. Und da sehe ich einfach, weniger ist mehr bei der Pflege. Und ich muss mich auch oft streiten und ich werde auch oft angegriffen, weil natürlich die Leute sagen, ach, es ist so schön, auch gerade wenn es duftet, ne, das tut mir gut und meiner Seele. Ja, aber Duftstoffe sind mega schädlich für die Haut, machen krasse Allergien, so ähnlich wie Nickel. Und die braucht man einfach nicht.
Okay.
Der Streichel-, Massage-, Rummatsch- und Wellness-Effekt, natürlich gibt es den. Und solange jemand halt damit happy ist, bitteschön, dann sollen sie Leute machen. Aber ich will ja auch vorbeugen und warnen. Und ich weiß, die Haut kann ganz viel allein.
Ja, Harry aus Steglitz hat uns angerufen und gesagt, er hat im Moment auch Corona-bedingt ein bisschen Probleme mit der Haut.
Viele Leute haben das Problem, jetzt tragen sie Masken. Ihre Masken werden dann die Haut rechtlich dann tatsächlich beeinflussen. Bei mir ist es so, ich habe jetzt mittlerweile echt rosa Färbung, Entzündung und so weiter im Gesicht. Jetzt die Frage an Frau Dr. Adler, ob man, um diese Schäden zu beseitigen, beziehungsweise auch zu lindern oder zu vermeiden, irgendetwas nehmen oder verwenden kann, um dann tatsächlich diese restliche Zeit, was ja auch noch Monate geht, besser zu überstehen.
Jael, was tut man gegen die Rötung im Gesicht vom Dauertragen der Maske?
Es sind wirklich eine ganze Reihe von Menschen betroffen von Hautveränderungen unter der Maske, besonders wenn sie eine Vorerkrankung haben. Das kann zum Beispiel ein fettiges Ekzem sein, das haben Männer durchaus öfter noch als Frauen. Das kann eine Akne sein, das kann eine Neurodermitis sein oder eine Haut, die durch zu viel Pflege mit kleinen Bläschen reagiert. Das ist eine periorale Dermatitis, nennt man das. Die Betroffenen wissen, wovon ich spreche. Also Pickelchen, die immer wieder kommen, wenn die Haut durchfeuchtet wird, zu stark. Und die Maske ist ja quasi wie so ein Gewächshaus. Ne, da staut sich Feuchtigkeit der Atemluft und auch Schweiß. Und das ist so ein bisschen manchmal wie so ein feuchter Umschlag. Wenn wir diese selbstgenähten Masken oder Synthetikstoffe nutzen, ist das Problem schlimmer. Die leichten OP-Masken sind da besser verträglich. Die FFP2-Masken, die wiederum sehr dicht sitzen, machen wieder mehr Probleme. Also man kann da nur sagen, lockerer sitzende Masken aus dem Profibereich, die OP-Masken, die sind okay. Die Gesichtshaut nur mit warmem Wasser und Handtuch reinigen morgens und abends und keine Feuchtigkeitscremes benutzen, außer man ist Neurodermitis-Patient. Ich muss ja jetzt versuchen, für alle eine Antwort zu finden. Mhm. Die meisten profitieren davon, wenn sie mineralischen Puder verwenden, weil der enthält Zinkoxid und Titandioxid. Diese Puderpartikel sind antientzündlich, hautberuhigend und saugen diesen Überschuss an Feuchtigkeit auf. Aber Harry sollte auch zum Hautarzt gehen, denn manchmal braucht es wirklich auch eine richtige Therapie, um das Ganze wieder ins Lot zu bekommen. Und immer dran denken, manchmal braucht es auch Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D von innen. Und ein weiteres großes Problem ist, dass die Ohrschlaufen oft drücken. Da kriegen die Leute Abszesse oder wie so ein Wolf hinterm Ohr. Da bitte dann Produkte nehmen, die lockerer sind oder einfach mal hinterm Kopf schnüren, so wie richtige Profi-OP-Masken auch.
Hans hat uns angerufen. Er hat da was im Fernsehen gesehen, was für eine tolle Haut helfen soll.
Im Fernsehen wird in der Werbung eine Art Massagegerät angeboten. Das soll die Falten glätten. Das ist so ein Gerät mit irgendeiner Rotation und damit soll man sich jeden Tag 3 Minuten im Gesicht massieren. Also, dass die Durchblutung gefördert wird, kann ich mir vorstellen. Aber ob da die Fältchen wirklich weggehen, da bin ich ein bisschen am Zweifeln. Was halten Sie davon?
Ja, Ellen, was halten Sie davon? Wissen Sie, von welchem Gerätchen Hans da spricht, was er im Fernsehen gesehen hat?
Nein, weiß ich nicht. Aber es gibt keine Geräte, die man sich so kauft, die irgendwas an Falten schaffen. Genau wie er sagt, da wird maximal die Durchblutung ein bisschen raufgefahren für einen Moment. Ich finde, das kann man auch gut haben, wenn man Sport macht oder draußen spazieren geht. Andere physikalische Effekte sind auch mal in die Sauna gehen. Hoffentlich wird das ja bald wieder möglich sein. Oder man hat eine Heimsauna. Knutschen, Lachen, das sind alles Dinge, die auch die Durchblutung fördern. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er auf dieses Gerät doch verzichten sollte und alles andere, das Leben genießen sollte. Das hält tatsächlich jung. Man kann nicht Hyaluronsäure, Kollagen und elastische Fasern aufbauen, regenerieren, indem man einfach da die Durchblutung rauffährt. Das klappt nicht. Und es ist ein falsches Versprechen.
Ja, El, ich möchte gerne an dieser Stelle, haben wir noch gar nicht gemacht, seit heute Morgen über Botox sprechen, weil ich das Gefühl habe, das ist im Moment so ein richtiger Trend. Also selbst in meinem erweiterten Bekanntenkreis gibt es Leute, wo ich sagen würde, das hast du doch gar nicht nötig, die auch noch gar nicht so alt sind, die aber sagen, na ja, ab und zu mal so ein paar kleine Botox-Spritzchen in die Stirn, kostet nicht viel und man sieht einfach länger, jünger und frischer aus. Was halten Sie davon? Ist das fahrlässig oder ist das zulässig?
Naja, das gehört zum Spektrum der Schönheitsbehandlungen, die es gibt, die man auch nicht wegdiskutieren kann. Man sollte sie eher erklären und einordnen und wissen, worauf man sich einlässt. An sich ist Botox ja ein Gift. Das kommt aus Clostridium botulinum Bakterien, also ein Wurstgift, ne, wenn die Dosen vergammelt sind. Und man hat das dann gegessen, dann ganz zur Atemlähmung. Und ganz, ganz wenig von diesem Gift ist schon sehr sehr, sehr toxisch, also 1 Gramm reicht, 1 Million Menschen zu töten. Aber die Dosis macht das Gift tatsächlich. Es ist seit 1978 ein sehr bewährtes Medikament. Zum Beispiel, wenn man Menschen mit Schielen oder Augenkrämpfen behandelt oder Schiefhals, also überall, wo überaktive Muskulatur ist. Sogar Kindern gibt man das, wenn die eine spastische Lähmung haben, die Gliedmaßen verkrampft sind, damit man Krankengymnastik machen kann. Wir geben das als Ärzte auch gegen starkes Schwitzen, gegen eine überaktive Blase, die praktisch zu einer Inkontinenz führt oder einen verkrampften Analzwinkter, also Popo-Schließmuskel. Mhm. Es gibt also ganz, ganz viele gute Indikationen. Und dann hat es irgendwann den Weg in die Beauty, also in die Schönheitsmedizin gebracht, weil die Augenärztin merkte, ach Mensch, die Falten gehen ja auch weg, wenn man diesen zusammenkrampfenden Muskel behandelt. Und dann hat man das überall probiert und dann hat die Industrie natürlich sofort sich gefreut und hat erstmal ganz schreckliche Diagnosen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel Sorgenfalten, die man jetzt wegspritzen kann und die Zornesfalte, die Krähenfüße und die Hasenlinien und die Plissé-Falten, Marionettenfalten, es gibt das Pflastersteinkinn und sogar den Truthahnhals. Und wer will das haben? Ja, deswegen, und dann wird natürlich, wenn man ganz wenig macht, die Zornesfalte in aller Regel als erstes behandelt, dann kann man nicht mehr grimmig gucken. Und das hat auch einen Effekt auf die Psyche. Die Leute werden oft etwas fröhlicher. Es hat einen bisschen antidepressiven Effekt. Die Psychiater nutzen das.
Wow.
Und auch Kopfschmerzen kann man dabei verkrampften Stirnmuskel ganz gut behandeln. Auch deswegen nutzen es die Neurologen. So, und es gibt Menschen, die das ganz gerne machen. Und es kann auch wirklich mal gut aussehen. Das Problem ist, es geht Mimik verloren. Es geht Ausdruck verloren. Und das stört massiv die Kommunikation. Und wenn natürlich alles tot gebotoxt ist, also da man nur noch so eine quasi eine Totenmaske im Gesicht trägt, wenn sich nur noch die Augen in den Augenhöhlen bewegen und der Mund auf und zuklappt, dann finden die Menschen einen oft skurril und unsympathisch und alles andere als jung und vital. Da muss man also ganz vorsichtig sein, ob man es macht und wenn, in welcher Dosis.
Mhm. Aber würden Sie dann sagen, in so einer ganz geringen Dosis ist das dann durchaus vertretbar und kann einen auch ohne diese Nebeneffekte schöner aussehen lassen?
Es gibt immer Nebeneffekte. Also wenn die Leute, also ich bin jetzt nicht gebotoxt, aber ich hatte es schon probiert und mir hat das gefehlt, die Mimik. Jetzt sagen mir halt Menschen, guck nicht so grimmig, du kannst ruhig mal deine Zornesfalte wegmachen. Das ist halt ne, Wirkung und Nebenwirkung. Ich will das nicht komplett verteufeln, aber man muss eben einfach sagen, was hat man davon und was geht verloren? Man verliert zum Beispiel, sagt man auch in Untersuchungen, dass man ein bisschen die Empathie verliert für sein Gegenüber, das gerade melancholisch drauf ist. Man selber kann es aber nicht mehr, weil man nicht mehr grimmig gucken kann, irgendwie nachbauen. Und dann geht man so ein bisschen arglos über diesen Menschen hinweg mit seinen Emotionen.
Das waren die Experten am heutigen Sonnabend auf RBB 88.8 zum Thema Anti-Aging. Was taugen diese Produkte gegens Altern wirklich? Wie bekommen wir eine schöne, straffe, glatte, zauberhafte Haut? Und bei uns seit 10 Uhr war und ist Dr. Yael Adler, Hautärztin. Und Yael, wenn ich das alles mal so zusammenfasse, was Sie uns erzählt haben, und das war ja vieles seit heute Morgen, dann komme ich zu dem Schluss, diese ganzen Produkte, die man so kaufen kann, die man von außen aufträgt, auch irgendwelche Industrieprodukte zum Einnehmen, die können möglicherweise hier und da mal was taugen, aber eigentlich ist es viel, viel wichtiger, auf seine Ernährung zu achten und zu gucken, was kann man von innen mit sich und Gutes für sich tun. Habe ich das so richtig verstanden?
Perfekt zusammengefasst. Also ich finde, man kann es noch ein bisschen erweitern. Der Lebensstil ist doch sehr relevant. Wir haben eine Genetik, wir haben eine bestimmte Lebensspanne und sich selbst unterstützen kann man mit so banalen Dingen wie gesundem Essen, pflanzenbetont, aber auch eiweißreich, damit man viele Mikronährstoffe zu sich nimmt und eine starke Darmflora hat. Bewegung und Sport ist ganz wichtig, guter Schlaf, aber auch eine ausgeglichene Psyche mit ein bisschen Dankbarkeit und Demut, dass wir leben können mit diesem Körper und dieser Haut. Mhm. Dazu gehören gute menschliche Kontakte, in diesen Tagen sehr schwierig. Und es gibt ein paar Dinge, auf die man verzichtet. Das sind die Altersbeschleuniger wie zu viel Sonne, Solarium, Rauchen, große Mengen Alkohol, Feinstaub. Das war auch eine Frage von einem Hörer. Industriell verändertes Essen, Zucker macht Entzündungen und natürlich auf der Couch rumsitzen ist kontraproduktiv.
Es sei denn, man guckt Fußball dabei, das soll sehr gesund sein, habe ich gehört.
Darf man auch mal, na klar. Eine Frage der Dosis.
Aber insgesamt habe ich das Gefühl, es geht auch darum, wenn Sie sagen, Demut und ein bisschen Dankbarkeit leben zu können, sich vielleicht auch diesem Jugendwahn, der ja nun auch irgendwo aus einer kapitalistischen Industrie so auf uns zubrettert, dass man sich dem nicht so ergibt und sagt, ja, ich bin ein Mensch, ich altere und auch meine Haut und wir leben irgendwie damit, oder?
Ja, genau. Es nutzt ja auch nichts, das zu verdrängen. Und dieser Narzissmus, dieser Wahn, der jetzt überall kursiert, der macht Menschen eher frustriert und depressiv, weil sich alle unter Druck gesetzt fühlen. Und wir können das Alter auch schätzen und respektieren. Und das sind ja auch Menschen, die erzählen eine Geschichte, sie sind weise, sie verlieren eben auch nicht nur Dinge, sondern gewinnen auch ganz viel. Und deswegen kann man da auch an der Mentalität in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen arbeiten.
Ganz herzlichen Dank, Yael, dass Sie sich 3 Stunden Zeit genommen haben für uns, für die Experten auf RBB 88.8. Dr. Yael Adler, Hautärztin und Bestsellerautorin in Berlin. Vielen Dank und einen schönen Sonnabend. Bis bald.
Die Experten gibt's auch als Podcast auf rbb88.de.